RBB Kultur.
Der Bestseller-Check mit Arno Otzesek.
Tja, werden wir mit diesem Buch jetzt alle Geheimnisse kennenlernen? Verstehen wir nun endlich, wer Wladimir Putin wirklich ist? Was ihn zum Krieg gegen die Ukraine angetrieben hat? Wie sein Weg verlaufen ist, vom eher unbedeutenden KGB-Mann zum russischen Präsidenten, der mit dem Einsatz von Atomwaffen droht? Die britische Journalistin Catherine Belton hat schon 2020 ihr Buch »Putins Netz« herausgebracht. Vor kurzem ist es in deutscher Sprache erschienen und gleich ein Bestseller geworden. Und Arno Otzesek hat sich darin vertieft. Schönen guten Morgen, Arno Otzesek.
Guten Morgen.
Tja, die ganze Welt will wissen, wer Wladimir Putin ist. Bekommen wir mit diesem Buch die definitive Antwort?
Nein, überhaupt nicht und umgekehrt, ja, absolut. Wir haben es ja eben erwähnt, dass das Buch schon 2020 in Englisch erschienen ist und jetzt gerade am Vorabend des Ukraine-Angriffs auch in Deutsch. Das heißt, das ist kein Buch zum aktuellen Krieg. Es ist jedoch viel mehr als das. Untertitel, muss man sagen, sind ja oft Schmuh, aber hier ist es nicht so, denn Belton erzählt tatsächlich, wie sich der KGB mit unlauteren, mit kriminellen Methoden Russland zurückgeholt hat und dann den Westen ins Auge fasste. Die ungeheure Geschichte, die beginnt sogar noch vor Gorbatschow, nämlich als Juri Antropow, Ex-KGB-Chef, der Chef der KPDSU war. Und sie endet mit den anrüchigen Verbindungen zwischen Putins Netzwerk und US-Präsident Donald Trump, der ja Moskau fast komplett auf den Leim gegangen wäre. Und wir lesen also die Geschichte Russlands der letzten 30, 40 Jahre als haarsträubenden, non-fiktionalen Krimi, in dem sich die KGB-Mafia gegen die vulgäre Straßenmafia, gegen jede Opposition, gegen die Oligarchen der 90er Jahre und gegen alle hinderlichen Gesetze durchsetzt.
Und ist das auch schon eine Erklärung dafür, wie es Putin gelungen ist, zum mächtigsten Mann Russlands zu werden, der jetzt alle Fäden in der Hand hält?
Also im Grunde ist es so, dass Putin die Fäden nicht in die Hand nimmt, sondern dass man sie ihm gibt. Und das Mann, das heißt hier, das ist Boris Jelzin und sein Clan in den 90ern, der Putin als Nachfolger etabliert und glaubt, er hätte da irgendwie einen energischen Demokraten, der auch etwas von Wirtschaft versteht, an der Hand. Das ist das KGB-Netzwerk, um hier nicht so bekannte Namen wie Igor Setschin und Nikolai Petruschew und mächtige Leute, von denen man vielleicht schon mal gehört hat, wie den Banker Putkatschow. Das sind dann die Oligarchen, die gegen Duckmäusertum ihren Reichtum, ihren halblegal erworbenen Reichtum behalten dürfen, jedenfalls zunächst. Und Putin, der ist geprägt, das weiß man, das kennt man von der Auflösung des Ostblocks und den bandenkriegsartigen Erfahrungen in Petersburg, wo er ja herkommt. Und er will gar nicht Präsident werden zunächst, er wird zum Jagen getragen, aber dann bekommt er Lust an der Macht, die in einer skrupellosen Machtgeilheit schließlich endet. Es gibt diese Terroranschläge in Russland, viele werden sich erinnern, auch diese Entführung in Beslan. Und obwohl es dort Krisen gibt, etabliert sich das Bild vom starken Mann, Putin. Er unterwirft sich allmählich die russische Wirtschaft, er bekommt so die Mittel in die Hand, die er braucht, um seine neozaristischen Großmachtsträume anzugehen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da hat Putin eine Rede gehalten, die im Grunde sagt, eure Zeit als Sieger des Kalten Krieges, die ist um, wir kommen zurück, nein, wir sind sogar schon da. Und was das bedeutet, erleben wir.
Das erleben wir gerade, ja, die Inszenierung des großen, mächtigen, starken Mannes mit freiem Oberkörper auf dem Pferd, Wladimir Putin. Wie ist es denn jetzt eigentlich Catherine Belton gelungen, dieses ganze Material zusammenzutragen, also eine derart umfassende, so weit zurückreichende Geschichte zu schreiben und ganz nebenbei, wie liest sich das eigentlich?
Also es gibt wie in Dostojewskis XL-Schinken eine Liste wichtiger Figuren. Man muss allerdings sagen, also am Anfang, aber man muss sagen, dann kommen noch Hunderte, ich glaube sogar eher Tausende dazu, zu 99% Männer, die Belton dann immer ganz kurz und knackig beschreibt, was das Äußere angeht. Das ist irgendwie ein Faible von ihr. Also man kann schon mal den Überblick in diesem Gebirge von Einzelheiten verlieren, aber der rote Faden bleibt sichtbar. Übernahme Russlands durch eine Bande. Belton war Moskau-Korrespondenten der Financial Times. Sie berichtet gern von persönlichen Treffen mit sehr vielen der Figuren und sie hat auch vertiefte Kenntnisse in Finanzwirtschaft, aber die Recherche, die diesem Buch zugrunde liegt, die kann man in einem Leben nicht erledigen. Das heißt, Belton, die greift auch stark zurück auf die vorhandene englischsprachige Literatur, die übrigens mir ausgeprägter zu sein scheint zu all diesen Themen als die deutschsprachige Literatur. Und aus westlicher Sicht, da muss man sagen, da liest sich das Buch dann sehr beschämend, etwa wenn man wahrnimmt, wie leicht Putins Netzwerke, westliche Parteien, westliche Politiker, westliche Institutionen korrumpieren konnte. Wir kennen hier natürlich den Fall von Gerhard Schröder und Trump und London gerade, also das London der Oligarchen, in dem sie extrem Einfluss auf die britische Gesellschaft nehmen, das ist vielleicht weltweit sozusagen das Symbol für diesen Übergriff Russlands nach Westen.
Und wenn wir jetzt mit diesem Buch in der Hand einen Blick in die Zukunft werfen, hilft es dabei vorauszusehen, wie der Krieg gegen die Ukraine jetzt weitergeht, vor welcher Zukunft auch Russland letztlich unter Putin stehen wird?
Also das Buch, das sagt wenig über den Zustand der politischen Opposition und der Zivilgesellschaft in Russland, wenn es sie denn so überhaupt gibt. Auch der militärische Sektor ist stark unterbelichtet. Klar ist aber, dass der KGB-Kapitalismus, wie ich es jetzt mal nennen möchte, und Putins neozaristische Großmachtspläne natürlich vom Zugang zu den Weltmärkten abhängen, vom Export von Gas, Öl, den Bodenschätzen. Wir kennen das. Und im Spiegel von Beltens Buch, da dürften die Wirtschaftssanktionen, um die ja hier so viel gerungen wird, tatsächlich mittelfristig verheerend wirken und damit destabilisierend. Würde Putin verschwinden, es sei mittels Rentenvertrag, mittels Revolte, mittels Putsch oder mittels Tyrannenmord, was ja jetzt auch schon vorgeschlagen wird, dann bliebe immer noch Putins Netzwerk, das heißt das KGB-Netzwerk, der mafiöse KGB-Staat, so muss man es wohl sagen. Das heißt, die Chancen für eine lupenreine Demokratie sind nicht erkennbar.
Ja, da würde sich so viel vermutlich gar nicht ändern. Arno Azesek, zum Schluss, dieses Buch von Catherine Belton ist ein Bestseller, zu Recht?
Ja, ohne Abstriche dieses Mal. Putins Netz gehört trotz der extremen Personalisierung der Zeitgeschichte zu den besten und zu den relevantesten Sachbüchern, die ich in den letzten Jahren gelesen habe.
Wow, klares Urteil. Vielen Dank, Arno Azesek. Putins Netz, wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. Das ist der komplette Titel dieses Buches, dieses Bestsellers der britischen Journalistin Catherine Belton, bei HarperCollins erschienen. Die gebundene Ausgabe mit 700 Seiten kostet im Buchhandel 26 Euro.